Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ja, von hier aus steuern wir und managen die Verschuldung der Bundesrepublik Deutschland.
Ein unscheinbarer Bau im Frankfurter Nordwesten.
Mein Name ist Tammo Diemer. Ich bin Geschäftsführer der Finanzagentur des Bundes. Ich bin Mathematiker und 56 Jahre alt. Tatsächlich hatte ich schon immer ein Faible für Geld und für Kapitalmärkte.
Rund 300 Leute arbeiten hier in den Großraumbüros der Finanzagentur. Mathematiker, Physiker, Ökonomen, IT-Fachleute und Bankfachleute.
Ihre Hauptaufgabe ist die Beschaffung von Mitteln für den deutschen Staat. Dafür verkaufen sie Anleihen an Banken, die wiederum unter anderem an Pensionsfonds, Versicherungen und Privatpersonen verkaufen. Die Geschäfte laufen gut.
Vor 10 Jahren hatten wir ein Emissionsvolumen von 200 Milliarden Euro pro Jahr. Jetzt haben wir ein Emissionsvolumen von über 500 Milliarden Euro.
Käufer für Kredite finden sich meist schnell. Denn Deutschland hat einen guten Ruf als Schuldner.
Deutschland finanziert sich im Euroraum zu den günstigsten Konditionen. Und da spielt natürlich auch die hervorragende Kreditqualität eine große Rolle.
Vom Pleitier zum geschätzten Schuldner. Eine Schuldengeschichte Deutschlands. Ein Feature von Kaspar Domen.
Ihnen war es mir, als ob der kleine Gott Amor persönlich hinter der großen Buche hervorgelugt hätte. Dort huscht er vorbei. Was? Du sagst, das war nur ein Eichhörnchen? Ach, Willi, ihr Männer habt nicht für einen Sechser Fantasie.
Singt Ilse Werner 1945.
Es braucht viel Fantasie, um sich das Wirtschaftswunder vorzustellen.
Angesichts von zigtausend Obdachlosen,
blühenden Schwarzmärkten,
Trümmer- und Schuldenbergen.
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ein Schuldner, dem niemand traut.
Ja, das Interessante ist, dass es ja einerseits dieses Narrativ von der schwäbischen Hausfrau und der deutschen Sparkultur gibt, dass sozusagen im Kern der deutschen Identität sozusagen ein solides Verhältnis zum Geld und auch eine Aversion gegen Schulden stünde. Und andererseits, wenn man jetzt in die deutsche Geschichte schaut, ist es eigentlich eher ein schlechter Schuldner.
Historikerin Stefanie Middendorf von der Berliner Humboldt-Universität. Sie verweist auf die Zwei-Staats-Bankrotte des 20. Jahrhunderts.
Wenn man jetzt sozusagen noch preußische Geschichte mitdenkt, in 200 Jahren 7 Staatspleiten eigentlich zu verzeichnen sind. Das heißt, also jetzt historisch zu argumentieren, die Deutschen hätten grundsätzlich eine sparaffine Identität, ist eigentlich, stimmt so nicht. Und insofern ist natürlich auch die Perspektive anderer Länder auf Deutschland, sowohl nach dem Ersten Weltkrieg als auch nicht in dem Zweiten, schon davon geprägt, dass man weiß, da ist ein Land, das sehr hohe Schulden hat und Schulden aufgenommen hat und sie eben nicht wirklich zurückzahlt.
Die Siegermächte übernehmen ein bankrottes Staatswesen.
Und größere Probleme als gedacht.
Thema der berühmten Rede von US-Außenminister George C. Marshall 1947 in der Harvard-Universität.
In considering a requirement for the rehabilitation of Europe.
Bei der Betrachtung der Anforderungen für den Wiederaufbau Europas wurden die physischen Verluste an Menschenleben, die sichtbaren Zerstörungen von Städten, Fabriken, Bergwerken und Eisenbahnen richtig eingeschätzt. Aber in den letzten Monaten ist deutlich geworden, dass diese sichtbaren Zerstörungen wahrscheinlich weniger schwerwiegend waren als die Zerrüttung der gesamten europäischen Wirtschaftsstruktur.
Than the dislocation of the entire fabric of European economy.
Die USA bieten Hilfe zur Selbsthilfe an.
Den Marshallplan.
Ein großes Hilfspaket für 16 europäische Länder.
Kredite, Rohstoffe, Lebensmittel und Güter.
Die anderen Länder bekommen die Hilfen überwiegend geschenkt.
Deutschland erhält sie wegen der Kriegsschuld nur als Darlehen.
Einig sind sich westliche Alliierte und deutsche Vertreter über die Notwendigkeit einer Währungsreform. Eines Schnittes, der die alten Verbindlichkeiten bei den eigenen Bürgern größtenteils auflöst.
Schlecht für Sparer und Gläubiger.
Die Geldvermögen werden entwertet.
Nicht weiter schlimm für Besitzer von Sachvermögen wie Immobilien oder Aktien.
Wie ist das nun gelaufen?
Historiker Alfred Ritschl von der London School of Economics.
Die Alliierten hatten einen jungen Wirtschaftsoffizier, einen Student aus Yale, der als ganz junger Mann die Verhandlungen mit den Deutschen geführt hat.
Edward Tenenbaum berät auf einem US-Fliegerhorst 1948 knapp 2 Monate mit 11 deutschen Finanzexperten über die Einführung der neuen Währung. Auch der Name D-Mark ist seine Idee.
Und hat dann seinen Vorgesetzten in der Militärverwaltung einen ganz radikalen Währungsschnitt vorgeschlagen und gesagt, dieses Problem der Lastenverteilung, das müssen später die Deutschen selber lösen. Wir dürfen das Verteilungsproblem und die Währungsstabilisierung nicht miteinander vermischen, sondern wir müssen das voneinander getrennt halten.
Heimlich schaffen die USA die neuen Banknoten heran.
Am 20. Juni 1948 ist es soweit.
Und da liegen sie. Die deutschen Markscheine. 40 Mark für jeden. Das Startgeld in einen neuen Abschnitt des Daseins.
Für 40 Reichsmark gibt es 40 D-Mark.
Für alles, was darüber hinausgeht, egal ob Bargeld oder Bankguthaben, gibt es wenig.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man 100 Reichsmark-Forderungen in 6 D-Mark 50 umgetauscht, sodass de facto die Bevölkerung durch Enteignung die innere Schuld bezahlte.
Historiker Werner Plumpe von der Goethe-Universität in Frankfurt. Offen bleiben die Auslandsschulden.
Die standen im Raum, die wurde man durch die Währungsreform nicht los.
Deren Rückzahlung hätte Deutschland überfordert.
Also haben die Amerikaner erstmal eine völlige Blockierung der Altschulden verfügt.
Sie nutzen dafür den Marshallplan.
Wenn Staaten die US-Hilfen haben wollen, müssen sie eine Bedingung akzeptieren.
Kredite des Marshallplans werden vorrangig behandelt.
Nutznießer ist davon vor allem Westdeutschland. Es braucht seine Altschulden vorerst nicht zu bedienen.
Solange Deutschland Marshallplanhilfe erhalten hat, war es auf die Weise sozusagen geschützt vor seinen auswärtigen Gläubigern. Die haben natürlich getobt. Das Londoner Schuldenabkommen ist der letzte Schritt sozusagen, der letzte Baustein dieser Ordnung gewesen.
Sie sagt, sie hätte viel Gulden. Sie sagt, sie hätte viel Gulden.
Was sagst du denn dazu?
Sie sagt, sie hätte viel Gulden.
Anfang der 1950er Jahre.
Ein ostdeutsches Spottlied über Schuldenlast, Inflation und Mangelwirtschaft.
Da war es auf der Schulden.
Da war es auf der Schulden.
Der Hohn ist billig, denn die alten Schulden des Deutschen Reiches übernimmt alleine die Bundesrepublik.
Darauf drängen Alliierte und Westdeutschland selbst.
Bundeskanzler Konrad Adenauer am 18. Oktober 1952.
Dieses Londoner Schuldenabkommen, meine Freunde, ist für die Wiederherstellung unseres Kredits im Ausland und damit für die Festigung und Weiterentwicklung unserer Wirtschaft von absolut grundlegender Bedeutung. Nur derjenige, der sich müht, soweit er dazu imstande ist, seine Schulden zu bezahlen, wird auch wieder kreditfähig.
Die Konferenz zum Umgang mit Deutschlands Schulden beginnt im Februar 1953 in London.
Die Bundesrepublik sitzt 22 Gläubigerländern gegenüber.
Neben den westlichen Alliierten gehören auch Ceylon, Spanien, Italien, Iran oder Südafrika dazu. Das sozialistische Lager ist nicht da.
Der Kalte Krieg ist in vollem Gange.
Ausgeklammert werden bei der Konferenz deutsche Kriegsschulden und Reparationsforderungen.
Das Wichtigste ist das, was man nicht geregelt hat und auf die Zeit nach einer deutschen Wiedervereinigung verschoben hat. Und dann wurde ein Trick gefunden, um auch ab 1990 Deutschland vor den Altschulden zu schützen.
Die deutsche Delegation leitet der deutsche Bankchef Hermann Josef Abs.
Es galt, die Kreditfähigkeit Deutschlands wiederherzustellen.
Ihm vertraut Adenauer. Obwohl Abs noch vor relativ kurzer Zeit für die Deutsche Bank den Zwangsverkauf jüdischer Unternehmen mitorganisierte.
5 Monate und 11 Tage dauern die Verhandlungen.
Dann steht das größte Umschuldungsabkommen der Finanzgeschichte.
Die Gläubiger kommen Westdeutschland weit entgegen.
Am Ende muss die Bundesrepublik nur 14,5 Milliarden D-Mark zahlen.
Weniger als die Hälfte der ausstehenden Schulden der Weimarer Republik und der Nachkriegszeit.
Auf die andere Hälfte verzichten die Gläubiger.
Ein Teil der Schulden bleibt zinsfrei.
Der Rest wird langfristig zu einem günstigen Zins umgeschuldet.
Abs ist zufrieden.
Ein Grundsatz nun, der von großer Bedeutung ist bei der Gesamtregelung der Schulden, ist folgender. Während der ersten 5 Jahre wären nur Zinsen und für jede Schuldenkategorie, auf die Zinsen gezahlt werden, keine Amortisationen gezahlt.
Die Leistung von Hermann Josef Abs bestand darin, dass er in den Londoner Verhandlungen Zahlungstermine und Zahlungsziele vereinbaren konnte, die die Bundesrepublik für die Zukunft belastet haben, aber nicht aktuell. Mitte der 50er Jahre war das Land ja immer noch verarmt. Und insofern hat er in den Londoner Verhandlungen sehr geschickt argumentiert, wenn er was haben wollt, dann müsst ihr uns schon irgendwo entgegenkommen. Und dann müssen wir einen Zahlungsplan und anderes finden, wie wir die Dinge dann darstellen können. Und das ist passiert. Die Bundesrepublik hat alle Schulden zurückgezahlt.
Die letzte Rate am 1. Oktober 2010. Februar 2026. Es ist kurz nach 11. Im Handelsraum der Finanzagentur wird konzentriert gearbeitet. Man darf ihn jetzt nicht betreten. Denn die Händler besorgen dem deutschen Staat gerade 4 Milliarden Euro durch den Verkauf von Anleihen. Aktuell gibt es rund 80 solcher Anleihen.
Es kann schon mal ein bisschen hektischer werden, aber wir sind ja alle besonnen und wir wollen ja auch besonnen agieren, weil wir auch das Geld des Bundes verwalten. Ne, also Hektik wäre jetzt nicht angebracht.
Martin Nazari handelte mehr als 20 Jahre für Geschäftsbanken, seit 8 Jahren nun für Deutschland. Er beobachtet das Geschehen an den Finanzmärkten auf seinem schreibtischbreiten Monitor. Martin Nazari und seine Kollegen versteigern regelmäßig deutsche Schulden.
Der Kundenkreis ist überschaubar. Zugelassen sind nur 32 Banken, darunter die niederländische ABN AMRO, BNP Paribas aus Frankreich, Goldman Sachs aus den USA und die wichtigsten deutschen Banken. Aber prinzipiell kann sich jede Bank mit Sitz in der EU und einigen weiteren Ländern als Bieter bewerben.
Um 11.30 Uhr ist die Aktion beendet. Es lief gut für Deutschland.
Also wir hatten heute ja unsere 7-jährige Anleihe begeben, 4 Milliarden, hatten Gebote von knapp 4,8 Milliarden, hatten eine gute Überzeichnung, auch eine gewisse Auktionsprämie wurde bezahlt, was auch üblich ist. Das ist mal mehr, mal weniger. Heute war das ausgesprochen gut. Die Banken haben sozusagen mehr bezahlt, sogar als im Sekundärmarkt momentan der Fall ist.
Und so trat der Gesangverein beim Wirt zum Goldenen Löwen ein.
Herr Wirt, die Kehle ist verdorrt. Wir wollen Coca-Cola haben und zwar sofort.
Heißt es in einem Spot Anfang der 1950er Jahre.
Amerika setzt nach dem Zweiten Weltkrieg auf eine schnelle wirtschaftliche Erholung der besiegten Kriegsgegner Deutschland und Japan. Sie sollen Verbündete im Kampf für Freihandel und gegen Kommunismus werden. Dafür protegieren die USA ein neues Wirtschaftsmodell. Beide Länder sollen Produkte für den Export herstellen.
Also nicht mehr neue Defizite aufbauen, sondern Handelsbilanzüberschüsse haben, damit sie mit ihren Schwerindustrien jetzt nicht mehr Panzer und Kriegsschiffe bauen, sondern Maschinen, Investitionsgüter aller Art, um beim Wiederaufbau der internationalen Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu helfen. Und genau das hat Deutschland getan.
Bald brummt der Export.
Und die Produktivität steigt.
Und das hat natürlich dann das Land für ausländische Anleger sehr attraktiv gemacht. Also Deutschland hat aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges und der vergleichsweise guten staatlichen Wirtschafts- und Finanzpolitik sehr attraktiv gewirkt.
Kredite benötigte die junge Republik kaum.
Die sind im historischen Vergleich ja relativ gering. Bis Ende der 1960er Jahre hat die Bundesrepublik nie eine Staatsschuldenquote von mehr als 20% gehabt.
Dazu kommt, dass die Bundesbank seit den 50er Jahren einen strikten Stabilitätskurs gefahren hat. Also man schon daran orientiert war, dass die D-Mark preisstabil ist und das auch sehr hart im Zweifelsfall vertreten hat. All das hat sehr, sehr gut funktioniert und das hat, wenn man so will, das Vertrauen in die D-Mark und den Wirtschaftsstandort Deutschland neu begründet seit den 1960er Jahren.
Auch wenn es in der Montanindustrie schon Anzeichen für strukturelle Probleme gab, bis Anfang der 70er Jahre waren Staatsschulden kein großes Thema. Das änderte sich 1973.
Ölpreisschock durch die OPEC.
Zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wird sich morgen und an den folgenden Sonntagen vor Weihnachten unser Land in eine Fußgängerzone verwandeln.
Wirtschaftswunder AD.
In aller Offenheit, nicht jeder wird in dieser Lage seinen Arbeitsplatz behalten können. Aber wir wollen gemeinsam mit der Wirtschaft alle Anstrengungen unternehmen, damit jeder einen Arbeitsplatz haben wird.
Die Arbeitslosigkeit hat in Deutschland die Marke von 500.000 erreicht, wenn nicht gar schon überschritten.
Hilfen für die Wirtschaft und Arbeitslose.
Die Politik oder zumindest die regierenden Sozialdemokraten orientieren sich an der ökonomischen Theorie von John Maynard Keynes.
Der britische Ökonom zog eine zentrale Lehre aus der Weltwirtschaftskrise.
In Wirtschaftskrisen soll der Staat seine Nachfrage erhöhen, auf Kredit.
Und so die Lage stabilisieren.
Das tut die Bundesregierung nun.
Der Schuldenstand, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, verdoppelt sich bis 1982 auf 32%.
Aber anders als von Keynes empfohlen, baut sie die Schulden nicht ab, als die Wirtschaft wieder läuft.
Deutschlands gutem Ruf als Schuldner und der Stabilität der D-Mark tut dies keinen Abbruch.
D-Mark. Geliebte D-Mark, du machst uns zahl und stark. Geliebte D-Mark, und sind die Taschen leer, dann musst du her. Geliebte D-Mark.
Singt Pur 1988 über die innige Beziehung der Deutschen zur D-Mark. Und von dieser braucht der Staat ein Jahr später mehr, als man sich je hat vorstellen können.
Heute ist ein großer Tag in der Geschichte dieser Stadt. Und heute ist ein großer Tag in der deutschen Geschichte.
Die Schuldenquote steigt bis 1997 auf 61%.
Die Bundesrepublik nimmt immer mehr Schulden auf. 1999 wird der Euro als Buchgeld eingeführt. 2 Jahre später folgt das Bargeld.
Schulden des deutschen Staates bleiben gefragt.
Vor allem bei Banken, Pensionsfonds, Versicherungen, sogenannten institutionellen Investoren.
Privatanleger greifen seltener zu.
Bürger investieren bald lieber in Aktien, Fonds oder Immobilien.
Bis zum Finanzkollaps in den USA 2007.
Die Immobilienpreisblase ist geplatzt.
Und hat eine Kettenreaktion ausgelöst.
Und wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein.
Rauf und runter, rauf und runter. Seit über 100 Jahren sage ich schon, man spricht deshalb vom schnellen Geld, weil es schnell wieder weg ist.
Ja, das ist Günther. Günther Schild war unser Maskottchen im Außenauftritt für unser Privatkundengeschäft.
Sagt Tammo Diemer über die am Eingang der Finanzagentur stehende große Schildkröte. Mit dem Panzertier wirbt der Bund 2008 erstmals bei seinen Bürgern für den Kauf von Staatsschulden.
Dabei kann man in aller Ruhe ein Vermögen machen. Mit Bundeswertpapieren. Und mal ganz unter uns, wer keinen Stress hat, der lebt auch länger.
Deutschland schlägt 2 Fliegen mit einer Klappe. Der Staat braucht Milliarden für marode Banken und die Stabilisierung der Wirtschaft. Anleger wünschen sichere Anlagen.
Bundeswertpapiere. Sicher, flexibel, fair. Bundeswertpapiere. Die entspannendste Geldanlage Deutschlands.
Die Staatsschuldenquote steigt auf 83% des Bruttoinlandsprodukts. Aber der Bund zahlt vergleichsweise geringe Zinsen. Ein Nachteil für Privatanleger, aber ein Vorteil für Deutschland.
Tatsächlich ist die gute Kreditqualität des Bundes ein Wettbewerbsvorteil für unsere gesamte Volkswirtschaft. Die ganze Volkswirtschaft profitiert letztendlich direkt oder indirekt davon, dass die Finanzierungskonditionen des Bundes so günstig sind, und das wirkt sich positiv auf die eigenen Finanzierungskonditionen aus.
2012, 4 Jahre nach seinem ersten Auftritt, tritt Günther ab.
Und runter, rauf und runter, rauf und runter.
Deutschland stellt den Direktverkauf von Bundeswertpapieren an Privatkunden ein, auch wegen der zurückgegangenen Nachfrage. Institutionelle Anleger greifen nach wie vor zu.
Sie stört die geringe Rendite nicht. Sie haben andere Interessen.
Deutschlands Schulden lassen sich leicht wieder verkaufen.
Sie sind sicher und einfach beleihbar.
Zunehmend sind Staatsschulden auch Gegenstand von Finanzmarkthandeln und Finanzmarktpolitik. Das nennt man Vermarktlichung. Das heißt, es gibt auch ein Interesse daran, dass diese Schulden aufgenommen werden und im Markt bleiben. Und das heißt, es ist sozusagen nicht nur für die Staaten, die Kredite bekommen, ein gutes Geschäft, sondern auch für diejenigen, die diese Kredite vergeben und auch dafür sorgen, dass Staatsverschuldung nicht einfach aufhört, sondern letztlich weiterläuft und ein Teil von Staatsfinanzierung bleibt.
Bei der Messung von Staatsschulden schauen alle gewöhnlich auf die sogenannte Staatsschuldenquote, also den Anteil der Staatsschulden an der Wirtschaftsleistung eines Landes.
Aber der Aussagegehalt der Quote ist umstritten, genauso wie der Versuch, wissenschaftlich zu belegen, ab welcher Staatsschuldenquote Länder Probleme haben.
Deutschland hat seine Schuldenquote wiederholt gesenkt. In der Phase von 2011 bis 2019 sogar um mehr als 20 Prozentpunkte.
Trotzdem ist das Lied vom Sparen auch in diesen Tagen ein beliebter Wahlkampfschlager.
Finanzminister Wolfgang Schäuble hat es fest im Repertoire.
Bundeshaushalte ohne Neuverschuldung sollen ab 2015, ab nächstem Jahr, Normalität werden. Wir haben das vor der Wahl versprochen, wir haben es nach der Wahl vereinbart und das setzen wir jetzt um.
Eine alte Debatte bricht auf.
Sind Schulden eigentlich vor allem Investitionsschulden, die die Zukunft garantieren, oder sind sie eben ein Ausweis von einer schlechten Wirtschaftens? Und wahrscheinlich ist diese Perspektive auf die schwarze Null und Haushaltsausgleich zu einem Selbstzweck geworden, der dann eben Investitionen verhindert hat.
Juristen geben in der Staatsschuldendebatte seitdem den Ton vor.
Für die Historikerin Stefanie Middendorf die Entpolitisierung einer komplizierten Debatte.
Also zu versuchen, sich auf das Recht zurückziehen zu können, um politische Aushandlungsprozesse vielleicht nicht führen zu müssen. Und das hat dann eben auch nicht nur die Bundesregierung sozusagen vielleicht zu verantworten. Das ist eine gesellschaftliche Frage, warum das so schwer geworden ist, sich darüber zu verständigen, wofür man das Geld einsetzt, vor allem wenn es knapper wird.
Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden.
In der Pandemie braucht der Staat Kredit. Aber obwohl es eine Krise ungekannten Ausmaßes ist,
die Schuldenbremse bleibt.
Dann überfällt Russland die Ukraine.
Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
Die Schuldenbremse wird ausgesetzt.
Der Bundestag beschließt ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Aufrüstung und ein weiteres von 500 Milliarden für Infrastruktur und Klimaneutralität.
Die nächste Regierung plädiert noch während der Koalitionsverhandlungen für ein weiteres Sondervermögen.
Ich will es sehr deutlich sagen, angesichts der Bedrohungen unserer Freiheit und des Friedens auf unserem Kontinent muss jetzt auch für unsere Verteidigung gelten, whatever it takes.
Die Schuldenbremse wird reformiert.
Sie gilt praktisch nicht mehr für Verteidigung und bestimmte Infrastrukturbereiche.
Für Aufrüstung und Infrastruktur gibt es erst einmal 500 Milliarden Euro.
Das ist ja in der Geschichte der Staatsverschuldung auch eine alte Beobachtung, dass das Militärische und Kriegführung quasi diese Schuldenbremse zum Einsturz gebracht hat. Also die Notwendigkeit, sich militärisch aufzustellen oder wieder aufzurüsten. Man kann ja sagen, dass der Krieg so ein bisschen der Ursprung der Staatsverschuldung ist. Der Staatsschatz sozusagen als das, was man braucht, um Krieg führen zu können. Und dass jetzt die Schuldenbremse auf dieser Grundlage in Frage gestellt werden konnte, finde ich sehr interessant. Während die langen Debatten darum, ob man jetzt Sozialstaat erneuern muss oder nicht die Infrastruktur auf Vordermann bringen sollte, nicht ausgereicht haben.
Die Erfahrung, die wir machen, ist die, dass es immer wieder Gründe gibt, weshalb der Staat sich verschulden sollte. Die sind im Einzelnen ja auch immer ganz gerechtfertigt. Das kann dann die konjunkturelle Krise sein, das kann die Wiedervereinigung sein, das kann die Dotcom-Blase sein, das können konjunkturelle Probleme sein, das kann hier und da sein, das kann hinter die Finanzkrise sein. Da man aber nie zurückzahlt, hat man einen kumulativen Verschuldungsprozess, der immer weiter nach oben geht.
2026 könnte die Schuldenquote auf 69% steigen.
Kein Vergleich zum Deutschen Kaiserreich.
Es trat mit einer Schuldenquote von 130-150% ab.
Oder dem Dritten Reich.
Am Ende lag die Quote bei mehr als 400%.
Trotzdem.
Gewarnt muss natürlich davor werden, vor der Illusion, man könnte das immer und auf alle Zeiten über Schulden finanzieren. Irgendwann müssen die Dinge natürlich schon konsolidiert werden. Das heißt, Schuldenfinanzierung langsam überführt in eine Steuerfinanzierung. Denn wenn man das nicht macht, wächst eine Schuldenquote über den Kopf.
Zurück bei der Finanzagentur. Der Verkauf der Anleihen ist abgeschlossen. Die 8 Händler widmen sich anderen Aufgaben. Dazu gehört das Management des Kontos des Bundes bei der Bundesbank. Es ist unverzinst. Ist das Konto deutlich im Plus, legen die Händler Geld anderweitig an, etwa in Geldmarktfonds. Martin Nazari zeigt auf eine der Zahlen auf seinem Schirm.
Das ist das, was Sie hier sehen. Das sind momentan unser Bestand auf dem Konto bei der Bundesbank. Und hier sind wir gerade dabei, das Geld anzulegen. Eventuell bei 201, vielleicht dann bei 2%, je nachdem, wie sich das entwickelt. Das ist jetzt marginal.
Kleinvieh macht auch Mist. Auf ein Jahr gerechnet ergibt eine um 0,01 Prozentpunkte höhere Verzinsung auf 1 Milliarde einen Unterschied von 100.000 Euro.
Das ist ja schon Geld, was dem Steuerzahler nicht entgehen sollte. Das heißt, wir versuchen immer unser Bestes.
Ständig schauen die Händler auch danach, was die deutschen Anleihen auf dem Markt wert sind und handeln.
Die Bundesrepublik Deutschland ist mit 1.800 Milliarden Euro verschuldet, aber tatsächlich haben wir knapp 2.000 Milliarden an Anleihen ausstehend, weil wir 200 Milliarden Euro ausstehende Anleihen im Eigenbestand haben. Aber mit diesen 200 Milliarden Eigenbestände handeln wir eben auch aktiv. Das heißt, die können wir auch in kleinen Teilen im Markt verkaufen oder andere Anleihen im Markt, die uns billig erscheinen, zurückkaufen. Und so sind wir jeden Tag auch mit einem Volumen von etwa 500 Millionen Euro pro Tag auch im Sekundärmarkt in unseren eigenen Anleihen aktiv.
Das heißt, die Händler verfügen über einen Puffer von 200 Milliarden Euro, um mit deutschen Anleihen zu handeln. Damit kaufen sie beispielsweise deutsche Anleihen zurück, wenn diese günstig zu haben sind. So sparen sie für den Steuerzahler Geld.
Die Bundesrepublik war und ist bis heute ein solider Zahler gewesen.
Und hat von den Ratingagenturen, die die Bonität von Staaten bewerten, seit den 50er Jahren durchgängig die Bestnote AAA bekommen.
Die Bewertungen sind nicht in Stein gemeißelt. Also ich bin skeptisch, ob man das so wird aufrechterhalten können.
Andererseits hat Deutschland gehörige Polster.
Verfügt im Ausland über mehr Vermögen als Verbindlichkeiten.
Ein Nettogläubiger.
2025 sogar der größte der Welt.
Eine historisch ganz andere Situation, als sie vor den beiden Weltkriegen bestanden hat. Damals war Deutschland immer noch ein Nettoschuldner, unter anderem, weil wir ein Nachzügler in der Industrialisierung gewesen waren und erstmal mit ausländischem Kapital unsere Volkswirtschaft aufgebaut haben. Dann kamen die beiden Weltkriege, das hat nicht geholfen. Also hier eine vollkommene Umdrehung der Situation.
Und ein Teil der Bevölkerung hat viel Geld.
Alleine 10 Billionen Euro Geldvermögen. Ungleich verteilt. Rund die Hälfte gehört den reichsten 10% der Haushalte.
Die Schulden des Bundes betragen davon rechnerisch rund ein Viertel. Der Arbeitstag im Handelsraum der Finanzagentur neigt sich dem Ende zu. Wieder mal haben sie ihr wichtigstes Ziel erreicht.
Wir sind dafür verantwortlich, dass das Konto des Bundes jederzeit ausgeglichen ist.
Ein Dispo-Kredit, also Miese auf dem Konto, sind für den Staat gesetzlich verboten. Das ist eine Lehre aus dem Kaiserreich und dem Nationalsozialismus. So soll auch die Unabhängigkeit der Notenbank gewahrt bleiben.
Der richtige Kontoausgleich, der findet erst am Nachmittag statt, kurz vor 16 Uhr, damit wir sozusagen alle Zahlungen des Kontos abgewickelt haben. Wir sprechen uns mit der Bundesbank ab, checken, ob die ganzen Zahlungen auch tatsächlich geflossen sind und dann stellen wir das Konto glatt. Und das ist sozusagen ein optimaler Tag.
Vor Vom Pleitier zum geschätzten Schuldner. Eine Schuldengeschichte Deutschlands. Ein Feature von Kaspar Domen. Es sprachen Niklas Kort und Cornelia Schönwald. Regie Stefanie Lasay. Ton Andreas Stoffels. Redaktion Martin Hartwig. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2026.